Willkommen bei den Vibesbildern. Besser gesagt, welcome back. Nach meiner Masterarbeitskarenz bin ich in einer neuen Ära angekommen und habe einen neuen Namen gefunden. Um es in den Worten von Sha'Carri Richardson zu sagen, I'm not back, I'm better. Im Format spreche ich weiterhin mit tollen Gästinnen über feministische Realitäten, Themen, Kategorien, was sie mit uns und der Welt um uns herum zu tun haben. Heute geht es um die Schönheit. Wir beginnen am Anfang. Meine erste Gästin für die Folge, für die allererste Folge zurück, ist Edwina. Welcome back, mein Schatz.
Thank you very much.
Es ist ja ganz witzig, weil du warst ja auch die erste Gästin, als ich zum ersten Mal solo unterwegs war, die
das
bei mir
stimmt.
da war. Und deswegen möchte ich dich heute thematisch mal zum Einstieg fragen, ob du dich heute schon verschönert hast.
Ja.
Was hast du denn gemacht?
Also ich denke, das ist wahrscheinlich subjektiv, aber ich finde schon. Also zum einen habe ich meine Haare gewaschen, zum anderen habe ich mir Farbe ins Gesicht geschmiert.
Ja, das
ich
schaut
habe
wunderbar aus. Für alle
Lippenstift drauf.
Für alle ZuhörerInnen, die können das nicht sehen, aber ich finde, das schaut auch super aus. It's giving Wednesday Addams.
It's giving fall.
It's giving fall. Ja, obwohl es heute 100 Grad hat, gell?
Richtig.
Ich habe meine Masterarbeit endlich fertig geschrieben. Und wir reden heute über die Schönheit, weil das quasi das Thema meiner Masterarbeit war. Der Titel lautet, wer schön sein will, muss daran arbeiten. Verschönerungspraktiken, Neoliberalismus und die Theorie der Praxis am Beispiel von digitalen Phänomenen. Klingt erstmal nach a lot, würde ich sagen. Aber du, Edwina, hast mir gerade am Anfang voll dabei geholfen, weil du ja mein erstes Kapitel mein erstes Kapitel Korrektur gelesen hast. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so, an was kannst du dich noch erinnern, worum es in meiner Arbeit ging? Hast du da noch irgendwie so Fetzen?
Das Erste, was mir in den Kopf kommt, weil ich das Wort nicht kannte, war Beautification.
Oh yeah.
Und ich fand, also es ist hängen geblieben, dass es nicht nur, also Schönheit ist nicht einfach etwas, was da ist, sondern es ist etwas, was gemacht werden muss.
Mhm.
Und ich glaube, darum ging es vor allem in dem Kapitel, das ich gelesen habe, hauptsächlich diesen Aspekt rauszuarbeiten, dass es bei Schönheit sich um Arbeit handelt.
Genau. Also für mich war es ganz wichtig, einfach herauszufinden oder was mich interessiert hat am Anfang war, wie sich das System, in dem wir heute leben, nämlich der Neoliberalismus als politisches, wirtschaftliches System, darauf auswirkt, wie wir uns verschönern und was wir sehen, welche Bilder, was das normativ ist, was das ideal ist, etc. Und uns ein bisschen anzuschauen, was das vielleicht mit Feminismus zu tun hat, mit Körpern, wie wir darüber denken und wie uns diese Bedingungen beeinflussen. Und was für mich ganz zentral war, warum ich diese Arbeit überhaupt geschrieben war, ist ein bisschen diese Verbindung zwischen dem Persönlichen und dem Politischen.
Mhm.
Also wir sind beide junge Frauen in einem Zeitalter, wo wir sehr, sehr, sehr viele Bilder online sehen, über Körper, über Schönheit, das Thema auf einer Metaebene auch, how to, soll man das nicht, ist das Empowerment, viele machen es aus Empowerment. Und ich habe mir gedacht, so, ich bin selber ein Mensch, der sich selber nicht sehr viel zeigt, auch jetzt hier beim Podcast nicht, und ich das immer ein bisschen komisch fand. Also ich, sobald ich ein Selfie von mir gemacht habe, war ich gleich so, okay, das ist weird.
Darfst du das?
Nein, aber okay, warum mache ich das? Was hat das eigentlich mit mir zu tun? Mm. Was finde ich daran schön? Finde ich mich dann schön? Soll ich schön sein? Diese Fragen habe ich mir gestellt.
Mm-hmm.
Und der zweite Grund, warum ich überhaupt über das Thema geschrieben habe, war, auf ein historisches Event gestoßen, nämlich eine Demonstration beim Miss America Beauty Pageant aus den 60ern.
Mhm.
Da gab es den Pageant erst, glaube ich, so 2-3 Jahre. Aber das war mitten in der Bürgerrechtsbewegung in den USA, mitten in der zweiten feministischen Welle. Und Leute haben dagegen protestiert, da es sich dabei um ein rassistisches, aber auch sexistisches Event handelte. Weil natürlich nur eine bestimmte Art von jungen Frauen dort auftreten durfte. Und die Leute dann gesagt haben, gut, das ist total wie beim Fleischer, dass man quasi das Fleisch ausstellt und sich dann sozusagen dran ergötzt und das kaufen kann. Und das fand ich mega spannend, weil eben eine Person im Interview darüber gesprochen hat, wie viel Ärger das jetzt geworden ist. Heute könnte man sich das gar nicht vorstellen, dass Leute irgendwie einen Schönheitswettbewerb boykottieren würden, weil es doch irgendwie schon so was Normales ist oder irgendwie was ist, was so oft vorkommt, dass es gar keine Einzelheit mehr darstellt.
Interessanterweise war aber jetzt mein erster Gedanke, ach so, echt, in den 60ern haben die sich gegen sowas gewehrt. Weil ich eben schon davon ausgehe, sowas gibt es.
Mhm.
Aber wenn ich mir eine Welt vorstelle, in der es das nicht gibt und jemand dann sagt, hey, wie wäre es denn, wenn wir Frauen rumlaufen lassen und dann bewerten wir, wie die ausschauen, ist es extrem absurd eigentlich. Ja.
Voll. Und vor allem, ich glaube, politisch ist es deswegen damals auch nicht nur den Wettbewerb hat es zum ersten Mal gegeben, sondern auch den Protest dagegen, weil ja die Bürgerrechtsbewegung gerade das so in den Mittelpunkt gerückt hat, so wie wir aussehen, vor allem natürlich besonders schwarze Menschen, wir werden anhand von unserem Aussehen diskriminiert. Und Aussehen ist nichts, was mit mir alleine zu tun hat, sondern auf einer gesellschaftlichen Ebene sich auswirkt.
Ja.
Und ich glaube, das macht schon sehr viel Sinn. Und das, was du vorher gesagt hast über Verschönerung ist etwas, was man tut, auf das will ich auch ein bisschen hinaus. Denn Schönheit ist ja nichts, also wir reden heute über die Schönheit, aber es ist ja keine objektive Sache, eine Kategorie, die jeder genauso sieht. Und es ist so, dass wir durch das, was wir tun, eigentlich erst was herstellen, was als das bewertet werden kann. In meiner Arbeit wollte ich auf jeden Fall mit einer auch guten Definition arbeiten, weil wenn man eben Schönheit verwendet, ja, dann redet man ja eigentlich nur von einer massenmedial produzierten Version von etwas, irgendeiner Fantasie, irgendwas Idealtypischen, was es in der Realität gar nicht gibt. Und es ist vor allem immer in der Abgrenzung oder Abwertung zu, was nicht schön ist, was hässlich ist.
Ja.
Und was ich auch so krass daran fand, bevor ich jetzt zur eigentlichen Definition kommen, ist, dass wir alle dieses Verständnis so früh mitbekommen haben, oder? Also ich kann mich erinnern, als ich, keine Ahnung, in der Pubertät mich das erste Mal irgendwie umgedreht habe und irgendwie meine Arsch im Spiegel betrachtet habe, weil das Konzept irgendwie zum ersten Mal irgendwie mir in den Kopf gekommen ist und ich so irgendwie so den Ansatz von irgendwie Zellulite oder Dehnungsstreifen gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß, das ist nicht schön und das ist ein Riesenproblem.
Ja. So ähnlich kenne ich das auch, ja. Also ich glaube, ich habe auch über mein Äußeres erst dann wirklich nachgedacht, beziehungsweise darüber, ob ich jetzt schön bin oder nicht, als ich irgendwas als unschön an mir empfunden habe. Also nicht, gut, natürlich mit Sicherheit war man früher als Kind süß und das wurde einem auch mit Sicherheit öfter mal gesagt, aber das ist lange nicht so hängen geblieben, wie scheinbar all die Vorschriften, die man dann nicht erfüllen konnte. So mit, weiß ich nicht, 12, 13, wo es dann langsam angefangen hat, dass man extrem bewusst darüber nachdachte, in meinem Fall.
Und wie du sagst, es wird nur quasi fassbar, dieser Idealtypus, wenn es darum geht, was es nicht ist oder dieses Ausschlussverfahren sozusagen stattfindet. Und ich würde euch jetzt gerne die Definition, die ich verwendet habe, in meiner Arbeit vorlesen. Und zwar, also ich rede von Verschönerung oder Verschönerungspraktiken oder Schönheitshandeln. Schönheitshandeln ist ein Medium der Kommunikation und dient der Inszenierung der eigenen Außenwirkung zum Zweck der Erlangung von Aufmerksamkeit und Sicherung der eigenen Identität. Schönheitshandeln ist ein sozialer Prozess, in dem Menschen versuchen, soziale Anerkennungseffekte zu erzielen. Das ist jetzt einmal sehr soziologisch.
Mhm.
Was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass Verschönerung immer etwas damit zu tun hat, sich in der Gesellschaft zu positionieren, sich in Relation zu Normen zu positionieren und das mit seinem Körper zu machen.
Mhm.
Resoniert das für dich als?
Ja, wobei es natürlich ungewohnt ist, weil, also wenn ich an Schönheit denke, habe ich erst ganz andere Assoziationen als das. Aber da ich ja weiß, worüber du geschrieben hast und wie du es jetzt hergeleitet hast, ergibt sehr wohl Sinn.
Ja. Was ist deine erste Verbindung aber dazu, wenn du
also
sagst,
wenn
es
ich,
anders ist?
Wenn ich Schönheit höre, jetzt mal ganz losgelöst davon, um was es geht, es kann ja in jedem Bereich des Lebens stattfinden. Ich denke immer eher so an dieses in der Kunst und in der Natur. Also diese unfassbare Aura des Schönen, weil das ist ja auch was man überhaupt nicht definieren kann, glaube ich. Es macht zumindest für mich.
Ja, das ist wie ein Gefühl fast.
Genau, es ist eine Empfindung als irgendwie ein Fakt, den man festhalten kann. Also
aber
mit Ästhetik kann man es auch nicht unbedingt gleichsetzen, aber es geht eher in so eine Richtung.
Ja. Aber ich glaube, genau in Bezug darauf passt auch irgendwie das, mein weiterer Gedanke, den ich dazu habe, nämlich Verschönerung, ja, ist jetzt immer schon Teil von Menschen gewesen, egal welche Kultur, welcher Zeitraum, welche Geografie. Es gab immer Produkte und Praktiken, die meistens mit ein paar größeren Themen auch zu tun hatten, nämlich wie Gesundheit oder Sauberkeit, die ersten Cremen, die ersten Kräuter. Das war alles sozusagen ein Teil von lokalem Wissen eigentlich, das ganz, ganz stark auch identitätsstiftend war. Also ich glaube, auch wenn es eine Empfindung ist, es ist eine Empfindung, die man quasi sich aneignet, bis zu einem gewissen Grad. Und das fand ich auch ein gutes Zitat, das ich gelesen habe, nämlich Körper können quasi oder Menschen als biologische Wesen, die in der Natur vorkommen, können sich durch Verschönerung zu kulturellen Wesen machen. Mhm. Das finde ich, das trifft es ganz gut, dass man sozusagen alles drumherum nutzen kann, damit man sich selbst sozusagen im Vergleich zu dem, was anscheinend objektiv existiert, nochmal irgendwie positioniert. Weißt du, wie ich das meine? Ja,
und auch so ein bisschen um sich vielleicht, also wenn ich das jetzt mit meinem ersten Gedanken verbinde, um sich das Schöne, das man sieht, um sich herum auch irgendwo zu eigen zu machen.
Genau, ja.
Also es ist ja jegliches Anmalen mit Farbe ist ja eigentlich nichts anderes. Man schmiert sich Natur auf den Körper.
Genau, und man grenzt also sich halt von den anderen eben auch nochmal ab. Ja. Also je nachdem, welche Herkunft, welche Klasse, welches Geschlecht, kann ich mich durch gewisse Praktiken und Produkte positionieren und abgrenzen. Und auch die Geschichte der Schönheitsindustrie als solches ist ja auch ein bisschen eine Geschichte des, wer hat den Zugang zu dem überhaupt. Das heißt, es war schon, also quasi im ersten Sinne eigentlich ein Privileg, das machen zu können, nämlich von quasi einfachen biologischen Menschen in einen kulturellen Menschen sich zu verwandeln. Ich möchte auf das nur kurz eingehen, weil das fand ich auch mega spannend, als ich das gelesen habe. Jetzt von einer Schönheitsindustrie als solches kann man halt von der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert sprechen, also natürlich Industrialisierung, Industriekapitalismus hat auch diese Branche oder diesen Bereich erreicht. Und was aber ganz interessant war zu wissen, dass das eine Branche war, die viel von migrantischen Frauen oder von Frauen grundsätzlich genutzt wurde, weil oft der Arbeitsmarkt sonst nicht wirklich was hergegeben hat und die quasi das erste Mal in der Produktion oder vertreiben konnten, Produkte einfach selber herstellen konnten für ihre eigenen Haare etc. Und das eigentlich eine Industrie ist, die von Frauen oder von schwarzen Frauen, von migrantischen Frauen gebaut wurde. Aber wie es so oft kommt, was passiert, wenn irgendwo viel Kohle liegt?
Ein Mann kommt und nimmt sie sich.
Exactly. Also im Endeffekt Hygiene- und Pflegeartikel und Dienstleistungen sozusagen auf großer Schiene zu vertreiben und zu machen, wurde natürlich, da haben sich alle Kapitalisten dieser Zeit wieder gedacht, so, oh, da investieren wir rein, da werden wir Geld reinpumpen. Und natürlich zum Beispiel ein ganz interessanter Fakt ist auch, dass sich einige Gesetze und Regeln für zum Beispiel Herstellungen von gewissen Produkten komischerweise institutionalisiert haben zu einer Zeit, wo Männer es noch nicht so viel sagen hatten, aber die Frauen, die das jetzt auf kleinem Scale gemacht haben, natürlich sich das nicht leisten konnten oder nicht gewusst haben, wie sie zu gewissen Dingen kommen und das halt eher so do-it-yourself-mäßig gemacht haben und dann Gesetze gekommen sind, die halt mega detailliert bestimmt haben, was da drin sein muss.
Ja.
Und they just ran them out of business, basically.
Guter Trick.
Genau. und jetzt bin ich schon wieder auch ein bisschen beim weiteren Schritt und glaube ich auch, über was wir sehr viel sagen können oder denken können. Ich habe ja vorher schon gemeint, die Verschönerung ist ein Mittel, um sich zu positionieren, um gewisse Dinge anzuzeigen in der Gesellschaft. Das hat natürlich viele Intersektionen, aber über eine möchte ich halt bestimmt mit dir auch sprechen, nämlich über Weiblichkeit und Schönheit.
Yep.
Was für Gefühle oder was denkst du, wenn ich zu dir sage, Frauen sind das schöne Geschlecht?
Oh Gott. Ja, das ist sehr loaded.
Aber jeder kennt's, oder?
Ja, natürlich.
Jeder hat's gehört, wahrscheinlich auch nicht so unlängst.
Nein, natürlich. Ja. Also man kennt es. Und ich habe auch dann gleich absurderweise so hochstilisierte Bilder, Zeichnungen und sowas im Kopf von wunderschönen Frauen. Ja, was denke ich mir dabei? Mein erster Gedanke ist ehrlich gesagt, es fühlt sich sofort so ein bisschen entmächtigend an.
Es ist was wie ein Vorwurf, finde ich.
Ja, aber auch so wie so ein, du bist für Schönsein zuständig und alles, wo man wirklich was machen muss, das braucht dich über, also sei einfach schön, bleib mal da, wo du bist und sei da schön und wir kümmern uns um den Rest. Also für mich hat es was Herabwürdigendes auf eine Art und Weise, aber eben backhanded, also mit dem Vorwand eigentlich ja zu huldigen. Also eigentlich ist es ja was, es soll ja eigentlich was Nettes sein, aber es ist halt irgendwie, ja, es nimmt gleich ganz viel weg, was auch sein könnte.
Ich finde das fast eine patriarchale Perspektive auf eben diesen nicht existierenden objektiven Schönheitszustand ganz gut zusammen. Denn es, also diese Bezeichnung impliziert ja, dass es in unserer Biologie liegt, ja? Mhm. Dass wir quasi inhärent in uns drinnen haben, uns zu verschönern, um, Überraschung, heterosexuelle Männer anzuziehen, damit wir in weiterer Folge unsere Rolle als Mutter, Ehefrau, Sekretärin, Putzfrau etc. dann leisten können.
Wobei das ja in dem Satz an sich gar nicht steckt. In dem Satz würde ja fast schon drinstecken, wir müssen eigentlich überhaupt nichts machen. Wir sind schon schön geboren.
Genau.
So ist es aber halt, so wird es ja nicht verwendet, weil dann wär's kein Machtinstrument, weil dann müsste ich ja nichts tun dafür.
Genau. Also was dem zugrunde liegt, ist halt dieser, eben wie du sagst, dass es nichts ist, was wir machen müssen, sondern irgendwie angeboren wäre. Also quasi ein biologischer Essentialismus, würde man das nennen. Und dass man sozusagen auch ein bisschen, also dass man dem quasi nicht ausbrechen kann. Mhm. Dass es sozusagen immer ein Vorzeichen gibt, so das Erste, was so, wenn du eine Frau oder eine weiblich gelesene Person bist, wird dein Aussehen oder deine Schönheit oder das Fehlen dieser als Erstes bewertet. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das ist so die Priority Number One. Und was ich in meiner Recherche aber wirklich auch im Kontrast dazu irgendwie herausgefunden habe, ist, dass sich zu verschönern Weiblichkeit erst herstellt. Mhm. Dass all diese Dimensionen, die wir, wenn wir jetzt ganz klassisch über Geschlechterrollen reden, ja, alles das, was Frausein eigentlich ist, ist immer nur mit irgendeiner Art von Verschönerung möglich. Mhm. Ja. Sei das jetzt die Enthaarung oder das Anmalen oder die Frisur, die langen Nägel, die Farben etc. Alles diese klischee-weiblichen Dinge sind eigentlich nur Dinge, die möglich sind mit Praktiken und Produkten im Endeffekt. Absolut.
Ich denke auch, ich musste sofort an die Corsage denken.
Ja, damit du die weibliche Figur bekommst.
Ja, eben. Diese weibliche Figur, von der alle reden, die
ja, Gott sei Dank
die mitnichten heute, alle weiblichen Personen
heute,
haben.
Ja, Operationen anstatt
Gott. Richtig, genau.
Die machen das dann 24/7. Und ich glaube, also ein, das ist schöne Zitat, ist, to beautify is to become a woman. Fand ich ganz schön, weil die Konstruierung von dem Weiblichen oder was Weiblichkeit in unseren Köpfen macht, kommt dann nochmal hervor. Und ganz spannend, also historisch gesehen, ja, also ist Frausein immer schon mit ganz vielen Moralvorstellungen, ja, in Verbindung gewesen. Und ich sage jetzt einmal, im viktorianischen Zeitalter, das auch das Zeitalter der Industrialisierung war, sind Produkte und Cremes schon auf den Markt gekommen, aber waren immer noch ein bisschen schwer zu verkaufen, zumindest an bürgerliche Frauen. Mhm. Weil Make-up und alles, was sozusagen diese Veränderung ein bisschen symbolisiert hat, war trotzdem ein bisschen eine Abwertung der Frau. Das heißt, man konnte jetzt nicht sagen, du verschönerst dich dadurch, sondern du pflegst einfach dein natürliches, deine Schönheit, die du eh schon quasi hast. Ja? Mhm. Und Lippenstift beispielsweise war etwas, das wirklich eine Symbolik war für Frauen, die jetzt nicht irgendwie, also respektvolle junge Damen, sondern das waren einfach Sexarbeiterinnen in den meisten Fällen. Ich glaube, man kann das jetzt wahrscheinlich nicht so über einen Kamm scheren und sagen, jede Frau, die vor 1950 einen Lippenstift getragen hat, war eine Sexarbeiterin. Aber es ist interessant zu wissen, dass obwohl quasi der Hype da war, die Produkte da waren, Frauen angefangen haben, das zu machen und trotzdem, obwohl sie ja natürlich schön waren, motiviert dazu wurden, sich trotzdem zu pflegen.
Ja.
Was ja was mit Sauberkeit und Ding. Ich glaube auch ein bisschen christlich, ein bisschen Whiteness ist da auch im Spiel.
Ja.
Aber gleichzeitig der Grad, auf dem man sich bewegen durfte, war trotzdem so, so schmal.
Mhm.
Und sobald du einen roten Strich im Gesicht hattest, warst du Prostituierte.
Also selbst da wird dann schon vorgegeben, was ist noch Verschönerung, was ist schon vulgär.
Genau, ja. Und es ist im Endeffekt total verbunden damit, dass Körper oder weiblich gelesene Körper, Frauenkörper totale Bezugspunkte von Macht sind.
Mhm.
Das heißt für mich jetzt persönlich, dass je nachdem, wo wir uns bewegen auf diesem Spektrum, auch heute, ja, man extrem viel Kritik erntet für die Dinge, die man tut, die man nicht tut,
mhm,
sich wieder eben abgrenzen muss, einkategorisieren lassen muss. Dieses typische Klischee von, ja, keine Ahnung, die ist fest, die hat eh nichts im Kopf. Also,
ja, ich weiß, was du meinst.
Also es ist total interessant.
Oder warte mal, die ist fesch und klug, Wahnsinn.
Das gibt's nicht.
Wow.
Sorry, that's crazy. Oh. Ja. Und das quasi ist egal, wie streng, in welchen Communities, keine Ahnung, wenn das jetzt die Mormonen in Utah sind, die trotzdem Regeln haben, wie man jetzt die Haare flechtet,
mhm,
oder welche Farben in den Kleidern verwendet werden dürfen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Egal, wie weit moralisch sozusagen ein Ding jetzt wegwerf von einer Schönheitsindustrie, es gibt immer Regeln, wie Frauen auszusehen haben.
Absolut.
Immer schon, und das wird es auch immer geben,
ja,
leider. Und also dazu so ein bisschen ein persönliches Ding, was ich ganz lustig fand. Ich bin ja ein bisschen auf TikTok nur wegen der Recherche von meiner Masterarbeit.
Natürlich.
Aber da gibt es einige Videos, wo es um die Diskussion geht, ja, Frauen richten sich her und gehen raus und sind dann selber schuld, wenn sie eh schon wissen.
Mm-hmm. Make me mad, ja.
Und ich habe schon viele Videos von Frauen gesehen, und das ist natürlich keine empirische Tatsache, nur weil ich jetzt Leute gehört habe, die das sagen. Aber was ich interessant finde, ist, dass viele Frauen sagen, wenn sie wissen würden, dass draußen keine Männer werden, würden sie sich noch mehr verschönern oder noch oder anders rausgehen oder sich noch mehr herrichten oder weniger anziehen. Und dass da ein bisschen ein Widerspruch zu diesem Glauben ist, dass Frauen das wirklich nur machen, um heterosexuelle Männer anzuziehen.
Finde ich aber auch, also es ist tatsächlich ein für mich extrem schwer nachvollziehbarer Gedanke zu sagen, das macht man für die Männer.
Das verstehe ich auch überhaupt
also
nicht.
Natürlich bin ich, jetzt mal klar, man ist gerne schön. Ich glaube, dazu sind wir hinsozialisiert worden, dass wir schön sein wollen. Also ich glaube, jeder, der was anderes sagt, wünscht sich das vielleicht, davon frei zu sein, aber so ganz einfach ist es nicht. Aber ich glaube, ich bin noch nie rausgegangen und habe mir gedacht, boah, hoffentlich glotzen mich heute richtig viele Männer an, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf.
Weißt du,
und ja, wenn überhaupt, dann habe ich mich wieder umgezogen oder habe ein extra Pulli angezogen oder was weiß ich. Um eben nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Das kennst du dann als TikTok-Erfahrene sicher auch. Es gibt ja diese Subway-Shirt-Geschichten.
Ah ja, sicher. Ja, kannst du kurz erklären, was das ist?
Wenn ich mich recht entsinne, ist es einfach ein Trend, eine Praktik von jungen Frauen, die sich vor unangenehmen Situationen schützen wollen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und zu diesem Zweck nehmen sie T-Shirts mit, um die sich überzuziehen, damit sie nicht so, ja, attraktiv sind für Männer. Soweit ich das verstanden
habe. Das ist so krank eigentlich.
Ja.
Ich kann mich so gut erinnern. Jetzt ist es nicht mehr so, weil ich mich jetzt grundsätzlich anders anziehe, als ich Anfang 20 war, aber ich bin oft zurückgegangen von der U-Bahn-Station, weil der Weg von der Tür bis zur U-Bahn-Station schon so asozial war, dass ich mir gedacht habe, na, kann ich heute nicht, mache ich nicht. Und ich habe viele Shirts, also ich habe schon früh angefangen, kein BH zu tragen, weil ich nicht muss, aber ich war echt immer so, Alter, wenn ihr nicht da wärt, wüsste sie gar nicht. Würde ich komplett ausrasten.
Ja, das ist ja genau das Ding, deswegen meinte ich auch vorhin, ich finde den Gedanken so absurd. Also in meinem Fall, ich würde wahnsinnig gerne ganz oft keinen BH tragen und ich mache es so gut wie nie, weil ich sofort merke, dass ich angeklotzt werde. Und ich denke mir dann nicht, wow, Anerkennung, Aufmerksamkeit, sondern ja, ich denke mir...
Ich soll, oh, danke, danke, lieber Mann. Ich freue mich so, dass du meine Identität als Frau wahrnimmst
so,
und
nee,
ich meine,
danke,
Rolle,
passt schon.
Meine Rolle entsprechen kann. Es ist wunderbar. Thank you.
Ja, es kommt ja dann auch manchmal dieses Ding von wegen, ja, aber man kann es doch irgendwie als Kompliment und so. Will ich gar nicht. Hab doch überhaupt nicht gefragt. Ich möchte einfach überhaupt nicht, dass das thematisiert wird. Ich will nicht bewertet werden. Weder positiv noch negativ. Ich will mit meinem Körper rausgehen.
Und
Punkt.
Einfach existieren.
Genau. Und es geht einfach des Öfteren nicht. Und dann kommt das nächste Ding von wegen, ja gut, aber warum trägt man denn dann ein schönes Kleid mit Ausschnitten? Sag ich, weil A, es fühlt sich gut an. B, es sieht geil aus. Punkt. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist so schwierig, sich dann da zu navigieren, vor allem, weil einem ja auch gerne abgesprochen wird, dass man für sich selbst gerne schöne Klamotten trägt.
Ja, weil deine Rolle nur in Bezug auf wen anders halt funktioniert, glaube ich. Also weil das so dieses patriarchale Verständnis davon ist, dass du für dich alleine schon gar nichts machen kannst, weil warum auch? Macht ja keinen Sinn. Hat ja keine gesellschaftliche Funktion.
Das stimmt vielleicht sogar, dass es keine gesellschaftliche Funktion hat.
Also jetzt aus dem Patriarchat gesehen, meine ich.
Ja, ja, aber selbst wenn, dann, also, wieso kann man nicht einfach Dinge tun dürfen, weil sie sich gut anfühlen, denke ich mir dann.
Das passt ganz gut in zum Beispiel einen der Forschungsbereiche, die es eigentlich in diesem Thema gibt, und nämlich das ist Body Image in der Psychologie, wo man halt sagt, wie viel Bilder einen beeinflussen können, die man sieht, etc. Und sich daraus auch ein bisschen das Body Positivity Movement heraus entwickelt hat, als auch das Body Neutrality Movement, also Körperneutralität. Und das ist ja eigentlich genau das, was du sagst, dass man einfach nur existieren will. Nicht, dass der Körper in dieser Bewertung ist, ist er jetzt schön oder nicht, sondern er existiert und er ist ein Körper und er funktioniert. Ich finde nämlich dann wieder quasi das Überbewerten sagt, alles, was ich bin, ist schön und alles, was, weißt du, was ich meine?
Dieses, ja, das ist unrealistisch.
Das ist unrealistisch, aber ich habe das Gefühl, online zum Beispiel passiert das ganz, ganz, ganz stark. Also alle müssen ihren Körper lieben und alles, was, wie man aussieht, muss man lieben und da, also.
Das ist für mich irgendwie, sehe ich da eine extreme Parallele von, früher waren Frauen fremdbestimmt. Dann haben sie sich ihre Bestimmung zurückgeholt, ihre Selbstbestimmung. Und dann wurde auf einmal dieser, dann war auf einmal die Erwartung da, alles zu tun. Jetzt, wo du alles tun kannst, musst du auch alles machen. Und nur weil ich mich jetzt nicht mehr ständig hässlich fühlen muss und mir überall am Körper die Haare rausrupfen, muss ich jetzt alles an mir lieben. Also es gibt nur entweder oder. Entweder gebe ich mich voll dem hin und akzeptiere es, dass bestimmte Dinge von mir erwartet werden, oder ich löse mich komplett und habe alles toll zu finden, was an mir dran ist oder auch nicht dran ist. Oder also das, ich verstehe, ich finde diesen Umschwenk ins andere Extrem, es ist immer noch besser, mir ist es so um lieber, aber es ist auch irgendwie zu viel.
Eigentlich haben sich die Schönheitsnormen dann nur verschoben, weißt du?
Ja.
Dann quasi
wobei sind es dann noch Schönheitsnormen? Ich finde, das ist fast dann schon ein psychologischer Zwang. Also so nach dem Motto, egal wie du aussiehst, du musst das jetzt geil finden.
Genau, ja.
Also ganz egal, was um dich rum passiert, das, was du bist, musst du toll finden, zu jedem Zeitpunkt.
Ja, ich glaube halt, dass auch, wenn man jetzt sagt, alles ist schön und man öffnet sozusagen die Definition, dass man sich aber trotzdem eben nicht von gewissen Idealen lösen kann. Also da gab es auch Studien dazu, die haben sich Beiträge angeschaut und eben mit welchen Hashtags, die eben unter Body Positivity quasi gepostet wurden, aber dass die Mehrzahl der Körper, die unter diesen Hashtags auch vorkommen, eigentlich bis zum gewissen Grad noch immer normschön sind, vermehrt.
Ja.
Also dass sozusagen man vielleicht das ein bisschen verrückt hat, aber man muss noch immer in der gleichen Logik agieren. Und wie du sagst, die Logik hat sich sogar noch vergrößert und intensiviert, würde ich sogar meinen.
Ja.
Ich glaube, dass Body Neutrality, also das ist einfach meine persönliche Meinung, ein ganz gutes Modell einfach bietet, dass man sich dem Imperativ des Verschönerns, des ständigen Überwachens ein bisschen entziehen kann.
Mhm.
Weil es sozusagen nicht um diese Logik gehen muss.
Ja. Das ist auch der Ide, also für mich wäre, das wäre der Idealzustand. Und ist für auch jetzt wieder sehr persönlich gesprochen, für mich persönlich auch was, wonach ich strebe, sage ich mal. Aber ich schaffe es nicht immer.
Ja.
Wie, aber auch da versuche ich mir eigentlich auch keinen Vorwurf mehr zu machen, weil, wie gesagt, ich kann nicht auf einmal nach, weiß ich nicht, 30 Jahren beschließen, dass mich das jetzt alles nicht mehr juckt. Weil, nur ganz kurz, von wegen Body Neutrality und Verschönerung. Wie du vorhin nämlich gesagt hast, to beautify is to become a woman, war das das? Habe ich nämlich dann kurz überlegt, ab wann ich mich in meinem Leben als Frau gefühlt habe. Und da ist mir ungefähr der Zeitpunkt eingefallen, also tatsächlich ein bestimmter Sommer eingefallen, in dem ich das erste Mal bemerkt habe, dass ich Körperbehaarung habe, die ich zu entfernen habe.
Ist dir das eingefallen, weil du selber daran gedacht hast oder weil du darauf hingewiesen wurdest?
Ich glaube,
Gesellschaftlich?
ich habe selber beschlossen, dass es so
Nicht
nicht geht
okay
und dass ich
ist?
so nicht ins
Okay,
Freibad gehen
ja.
kann.
Wie alt warst du da? Weißt du das noch? So Pubertät?
12?
Oh, ja, und man ist eigentlich noch ein Kind, gell?
Ja. Aber nur weil irgendwie ist das tatsächlich bei mir auch so ein bisschen eingebrannt, weil ich glaube, auch wenn ich an Kindsein denke, man sagt ja gerne, dass man als Kind halt sich um sowas noch nicht geschert hat. Ich habe mich als Kind doch nicht, ich habe mich doch nicht gefragt, ob ich jetzt Haare an den Armen habe.
Ja, aber du,
Keine
also
Ahnung.
der Moment, wo du quasi eine Frau wirst, jetzt da, weil der Körper sich einfach verändert, ist auch der Moment, wo diese Körperdinge nicht mehr dein eigenes sind,
Richtig, wo das
zwangsläufig.
auf einmal ein Thema wird und beziehungsweise wo dann auch Handlungsbedarf auf einmal
Ja,
besteht.
oder wo alle Frauen um dich rum halt einfach keine Haare auf den Beinen haben. Also
Richtig.
ich habe jetzt erst, also wenn wir jetzt bei dem Thema kurz bleiben, die neue Staffel von Princess Charming. Ist ja quasi mit lesbischen Frauen eine Dating-Show. Und die Princess hat dieses Jahr Achselbehaarung, die man auch also hin und wieder sieht, wenn sie sich halt bewegt, ganz normal. Und wie, also nichts, also ich habe nichts dagegen und es ist mir auch völlig egal, was sie damit macht. Die Tatsache, dass es mir auffällt, dass es ich sonst gerade im deutschen Fernsehen ja nie Achselbehaarung sehe. Und ich meine, Achselbehaarung ist halt echt noch so das. Die kleinste Behaarung von allen, weil,
Ja,
weißt du, was
und
ich meine?
wahrscheinlich auch die am wenigsten stigmatisierte bei
Ja,
Frauen.
na eh, aber es gab sofort Reaktionen
Ja,
online,
klar.
wie, also, und das sind wieder diese Themen, mit denen Verschönerung angefangen hat. Sauberkeit, weißt du, Reinheit, dieses ganze, oh, das ist irgendwie ekelhaft oder das ist irgendwie schmutzig. Und ich mir denke so, ja, genau, es ist schmutzig, weil es kommt da raus bei jedem. Wie
Ja, vor allem
unnormal kann das
nach der
sein?
Logik müssten wir alle Vin Diesel sein.
Ja, ein Riesenbaby mit vielen
Naja,
Muskeln.
und vor allem ohne Haare auf dem Kopf. Ich meine,
Ah ja.
why? Wo ist das Problem?
Das bringt mich zum nächsten Forschungsstand, der von so einem Foucault'schen Denken beeinflusst wurde, der ganz stark im Feminismus auch aufgekommen ist, nämlich, dass Verschönerung immer eine disziplinierende Technologie ist. Das heißt, in dieser Logik sind weiblich gelesene Körper immer einer Regulation ausgesetzt und man kann auch nicht außerhalb von dem agieren. Und Schönheit ist eigentlich nur quasi ein Mittel, wie eine gewisse Macht von der Gesellschaft oder einem System sozusagen durchgesetzt wird und Frauen oder weiblich gelesene Körper unterordnet, weil sie eben in diesem Machtsystem sind. Das heißt, auch wenn ich mir jetzt meine Achselhaare wachsen lasse, kann ich nicht außerhalb von diesem System agieren, weil wir alle mittendrin sind. Und was hier eine ganz große Frage ist, die ich glaube ich mir auch, was nicht täglich, aber sicher wöchentlich stelle, ob es sozusagen eine Verschönerung gibt oder einen Zugang dazu gibt, der sozusagen freiwillig ist. Du hast nämlich vorher schon angesprochen, etwas zu machen, was einem Spaß macht. Und aber gleichzeitig zu akzeptieren, dass es sehr viele Zwänge gibt, die man machen muss. Und also man nennt das dann so Pain versus Pleasure. Und die Frage, die sich da stellt, ist, gibt es eine Selbstbestimmung, wenn man sich verschönert? Oder ist alles, was man macht, automatisch untergeordnet von Idealen und dem Patriarchat und man kann quasi nicht frei sein und das selbst bestimmen?
Ich möchte gefühlsmäßig sofort sagen, gibt's auf jeden Fall. Weil ich glaube, dass ganz viele von den Verschönerungspraktiken, die wir ja heute noch anwenden, wie du vorhin gesagt hast, gibt es schon extrem lang, gibt es wahrscheinlich auch länger, als es das Patriarchat gibt, Beziehungsweise gibt es ja auch vielleicht in einem Matriarchat Verschönerungspraktiken. Ich glaube nur, sie werden halt instrumentalisiert. Es ist ja, die Praxis alleine oder die Praktik alleine macht ja noch keine Unterordnung oder keine Abwertung, sondern was wir damit machen.
Hm.
Und vielleicht ist das naiv, aber wenn ich zum Beispiel an mich selber denke, ich glaube nicht, dass...
Deine lackierten Nägel dich zum Opfer machen.
Richtig. Und ich glaube trotzdem, also das ist ja, wobei, interessanterweise jetzt gerade, wo ich es aussprechen will, merke ich dann doch, ich habe mich schon extrem oft in meinem Leben dafür gerechtfertigt, dass ich so einen extremen Nagellack-Spleen habe. Also ich habe ja wirklich ein bisschen ein Problem. Ich liebe Nagellack einfach extrem. Mhm. Ich lackiere mir gerne die Nägel, ich mache das gern abgestimmt auf mein Outfit, blabliblub.
Lieben wir.
und hatte schon oft das Gefühl, ich muss aber irgendwie sagen, dass ich halt jetzt trotzdem keine Tussi bin, weil es schon mal sauproblematisch ist.
Ja. Mhm. Ich mache das aber, es ist anders.
Ich mache das zwar, aber ich bin trotzdem echt klug, glaub mir das mal. Mm. Mache ich mittlerweile aber auch nicht
mehr. Und dass man dann, wenn man irgendwie Spaß dran hat oder so Self-Expression und das irgendwie eine Kreativität auch ist, also vom eigenen Kopf aus, dass man sagt, boah, ich stimme das ab und das macht mir Spaß und ich überlege und das sind coole Farbenkombinationen und ich weiß, du machst auch immer so coole Muster und so rein, yeah. Also so total einfach leibernd, weil es dir Spaß macht.
Ja.
Und du dann trotzdem das Gefühl haben musst, irgendwie muss ich mir dafür rechtfertigen, dass sie daran Spaß haben. Ja, weil es ist das Oberflächliches oder irgendwas, was irgendwie eigentlich nicht so jetzt Emanzipation schreit.
Es ist ein bisschen absurd tatsächlich, weil wenn ich das weiß ich, das kann ich zu 100% sagen, wenn ich das mache, wenn ich da sitze und rummal und mir Dinge überlege, ich mache das sowas von hundertprozentig für mich. Es juckt mich in absoluten Scheiß, was irgendjemand dazu zu sagen hat. So, es ist einfach Freude, pure Freude. Das heißt, aber andererseits kann ich natürlich auch nicht, also kann ich wirklich sagen, dass es nur aus mir selber kommt?
Hm.
Vielleicht ist es auch einfach bei mir so abgespeichert und ich habe es halt trotzdem irgendwie von außen eingetrichtert bekommen, dass halt lackierte Nägel schönere Nägel sind. Hm. Wobei ich das ja auch überhaupt nicht so sehe.
Ja.
Also das ist mir eigentlich wurscht.
Ich glaube halt, dass gerade auf dieser Pleasure-Seite von, wenn man das jetzt als Spektrum sieht, ne, Pain versus Pleasure, dass es total viel Macht auch haben kann, sage ich mal, gerade auch, wenn man das nicht nur aus irgendwie privat zu Hause macht, sondern irgendwie auch sein Business vielleicht daraus generiert, dass man das gut kann und dass man Macht generiert, weil man kreativ ist, weil man eine Gemeinschaft hat, weil man Frauenräume hat, wo man sich gegenseitig Sachen beibringt, weil man verschiedene Techniken beherrscht. Also sind ja auch Skills, gerade in unserer Dienstleistungsgesellschaft oder in einer Gesellschaft, wo Beauty-Blogger ihre Skin-Routines oder Geheimtipps irgendwie preisgeben und dadurch irgendwie Geld verdienen und sich ihren Lebensunterhalt irgendwie finanzieren. Oder man irgendwie sich solidarisiert oder anderen Frauen hilft, keine Ahnung, das anders zu machen, weil zum Beispiel Wissen ja früher auch sehr monopolisiert war. Jetzt kann jeder irgendwie, es gibt natürlich viel Scheißdreck auch, muss man ehrlich sagen, aber man kann einfach ins Internet gehen und sagen, hey, ich habe die Hautprobleme, die ist das und ich mache das zum Beispiel dagegen. Und,
ja.
Und das ist sozusagen ein bisschen zugänglicher. Gleichzeitig natürlich aber halt problematisch, weil, also wenn ich jetzt in dem Thema bleibe, die viele Produkte ganz schlimme Produktionsbedingungen haben,
ja.
Die gar nicht thematisiert werden. Ja. Es jetzt zum ersten Mal irgendwie mehr Produkte gibt, die cruelty-free sind oder vegan und man also sagt, ah ja, danke.
Thema Nagellack, ja.
Aber dass man auch so jetzt weiß, okay, so Deos bewerben sich auf einmal mit dem Ding von, ah ja, wir haben jetzt kein gefährliches Aluminium mehr drin, vorher schon, aber hat ja niemand gewusst. Ne? Ja. Und also ich glaube, da kommen voll viele Nuancen dazu. Ne? Es kann Kreativität fördern, es kann das und das und das bieten und positiv sein. Aber, und ich glaube, auf das ist auch ein großes Thema, das in meiner Arbeit oder in meiner Recherche einfach rausgekommen ist, dass oft das Empowerment oder die Macht, die existiert, meistens nur für einzelne Personen da sind, für einzelne Frauen. die dadurch profitieren, dass sie irgendwie, keine Ahnung, das gut können oder sich gut verschönern können. Mhm. Und dass es aber so gesamtgesellschaftlich mit vielen Intersektionen wie, keine Ahnung, Klasse, Ethnizität etc. ziemlich problematisch ist.
Ja. Es gibt ja mittlerweile auch Influencerinnen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, ich sage jetzt mal normschön, eher hässliche Dinge zu zelebrieren.
Wie was zum Beispiel?
Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie sie heißt, aber es gibt auf jeden Fall eine, die ist zwar, sagen wir mal, normschön, aber sie hat halt ganz schlimme Haut und sie hat wahnsinnig viel Behaarung am ganzen Körper, also im Gesicht, auf den Armen, auf den Beinen. Und zeigt es sehr, sehr, sehr genau auf ihrem Social-Media-Kanal. Und da denke ich mir, davon profitieren auf jeden Fall sehr viel mehr Frauen als nur sie.
Klar, ja.
Und ich glaube, die war jetzt auch letztens auf irgendeinem Magazin-Cover. Ich müsste rauskriegen, du kannst es dann in die Podcast-Beschreibung unten reingeben oder so. Also man kann das ja auch so rumnutzen. Also du kannst ja auch, weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen, also dann.
Was mir dazu instant einfällt, ist, dass es halt auch dieses Recht auf Hässlichkeit, mehr oder weniger, also ganz umstritten ist. Weil natürlich, wenn man jetzt als normschöne Frau irgendwie sagt, boah, ich mach mir so einen Strich ins Gesicht und dann bin ich total, weißt du, was ich meine? So wie diese Weird Barbie im Barbie-Movie, die so ein paar Kreise im Gesicht hat und total weird und quirky war, wo ich mir gedacht habe, so, ja, I mean, okay, sure. Ja, eine weiße, dünne Frau mit kurzen Haaren und drei bunten Strichen im Gesicht ist halt dann so super das höchste weird. Der Gefühle, was man an Weird und Ugliness irgendwie darstellen darf, ist schon auch ein bisschen ein Armutszeugnis. Aber ich natürlich auch weiß, dass zum Beispiel bei Frauen, die enorm idealtypisch als schön gewertet werden, jegliche Abweichung also extrem sofort ganz viele Implikationen hat, nämlich nicht nur Hässlichkeit, weil du bist eigentlich schön, warum machst du dich nicht immer schön, weißt du, was ich meine? Yeah. So ein bisschen der Anspruch. Und mir ist das aufgefallen bei Doja Cat, bei, sie hat sich ja die Haare abrasiert, ja, die Augenbrauen etc. Und die Leute
sind ausgerastet.
Komplett, ja. Weißt du, wie viele Videos es gibt? Ich meine, natürlich hat das auch noch immer ein bisschen was mit diesem Demonic, also mit diesen ChristInnen zu tun, die ein bisschen too much on Instagram sind, meiner Meinung nach. Und die sagen so, oh, sie ist irgendwie vom Dämon besessen und Hollywood und ein bisschen verschwörungstheoretisch auch zugrunde dem liegt. Aber was so im Subtext für mich da rauskommt, ist, sie hat nicht das Recht, sich absichtlich komplett weird zu zeigen. Und sie macht ja auch wirklich komplett, also da sage ich ja, gut, die macht komplett crazy Fotos und Ding und stellt das rein. Mhm. Und die Leute packen ihr Leben nicht, weil sie sagen so, du bist ja eigentlich schön.
Du könntest so schön sein, genau, und du nimmst es nicht wahr.
Und die mit sprechen dir
muss
ihr das
was
quasi
nicht stimmen.
Ab. Genau. Also es ist sofort so ein, du bist quasi einmal in diesem Rad drinnen und ich kann mir das schon vorstellen. Das ist wie wenn ich, keine Ahnung, ein Foto mit einem Filter mache und mein inneres Auge dann so sagt, so, ah ja, so schaue ich aus. Und ich versuche quasi irgendeine Version von mir instand zu halten. Ja. Auf jedem Foto. Weißt du, was ich meine? Und genau
ich
das,
weiß genau, was du meinst, deswegen habe ich den inkludierten Beautification-Filter auf meinem scheiß Handy nämlich irgendwann deaktiviert, von dem ich lange nicht wusste, dass er an ist.
Was gibt's?
Mein Handy, also das war vor dem iPhone, ich glaube aber iPhones haben das auch. Es gibt so eine Art schon vorinstallierten in der normalen Kamera.
Krass, ja.
Filter, der zum Beispiel eben einfach deine Haut ebenmäßiger aussehen lässt und so ganz leicht die Augen vergrößert und so ein ganz kleines bisschen das Gesicht schmaler macht. Und als ich das irgendwann gemerkt habe, dachte ich auch nur so, wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen? Warum?
Das
warum,
ist schon hart, ja.
Warum wird mir denn das aufgezwungen? Vor allem, natürlich habe ich dann gemerkt, dass auf einmal die Fotos danach, hässlicher. Hm. Weil natürlich gewöhnst du dich dann dran, dich auf einer bestimmten Art und Weise zu sehen. Und genauso ist es ja auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Jugend, aber wenn man dann anfängt, sich zu schminken, wenn man es denn tut, wenn man dann irgendwann mal doch wieder keinen Bock drauf hat, dass es dann wirklich so ein paar Tage dauert, bis man sich wieder normal sieht.
Mhm. Weil man ja, sich ich glaube, so die Selbstwahrnehmung ist total zerstört.
Komplett am Arsch, ja.
Komplett am Arsch. True. Ich kann mich nur erinnern, und wenn ich drüber nachdenke und das ausspreche, finde ich es eigentlich richtig, richtig problematisch. Und das muss man sich jetzt aber vorstellen, wir sind 30, das heißt, wir sind so halb analog, halb digital aufgewachsen und hatten als Teenager noch kein Instagram. Aber ich bin, als ich nach der Matura, da war ich 19 Jahre alt, ins Ausland gegangen bin, um mein Praktikum zu machen, war das der erste Moment in meinem Leben, also halt von Pubertät weg, ne, wo ich mich ohne daran zu denken, ungeschminkt aus dem Haus getraut habe.
Echt?
Also so, so komplett halt einfach, ja. Weißt du, so na, that's my face, genau, right?
So sehe ich.
Aber auch. Ich muss in eine andere Stadt, in ein anderes Land ziehen, damit ja niemand irgendwie in meinem gewohnten Umfeld mich da, mir da begegnen könnte und sehen
eben,
könnte,
aber weil, dass ich weil die anderen vielleicht eben noch nicht diesen anderen Standard von deinem Gesicht, den du verschönert hast jeden Morgen, bevor du in die Schule gegangen bist, hatten. Interessant, da muss ich auch sofort daran denken.
Schon krank eigentlich.
Ich als Person, die sich gerne schminkt, ich schminke mich aber lange nicht jeden Tag, weil ich schminke mich tatsächlich mittlerweile, wenn ich Bock habe und wenn ich keinen Bock habe, lasse ich es bleiben.
Ich kann mich halt nicht schminken, das ist der Unterschied. Ich habe also null Skills.
Das ist alles Übungssache.
Ja, ja.
Dann, wenn man dann aber mal längere Zeit geschminkt ist und dann gehst du mal irgendwo ungeschminkt hin, wie viele Leute sich aber auch nicht verkneifen können.
Du schaust
halt
müde
aus. Aber hallo. Vor allem gerade.
Bist du krank?
Ja. Tatsächlich ganz Alter. Gerne Männer, weil Männer in der Regel auch nicht gleich checken, so, ah, die ist heute einfach ungeschminkt.
Männer
weil die
wissen auch nicht, wenn Frauen geschminkt sind oder nicht.
Richtig, glauben, aber das ist halt auch
Frauen
sowas.
Frauen im Pornos sind gerade aufgestanden in der Früh, Alter. Das ist wirklich so, das ist eine komplette Wahrnehmungsverschiebung. Ich meine, wenn man sonst nicht mit normalen Frauen redet, ist ja klar, dass man sonst das nicht weiß, aber es ist literally so, ach was, du bist geschminkt? Denkst du so, ja, wenn in lauter Hollywood-Klassikern Frauen so aufwachen, weißt du, so mit ganz langsam die Augen, die Haare sind frisiert.
Mit drei Reihen
Wimpern. Die Wimpern sind alle in eine Richtung relativ lang, dann ist so ein bisschen Blush auf der Seite von den Wangen.
Das ist doch Blut. Unter der
Haut. Ach so, ja, klar. Und dann aber auch noch am besten finde ich immer die, die sich abknutschen. Und ich so, ja, Zähne geputzt, da hat sie auch schon. Top. Und es gibt Frauen, die sich extra, gerade wenn sie daten, früher aufstehen, um das zu machen und sich dann wieder ins Bett legen, damit, wenn er aufwacht, nicht mit der Realität konfrontiert wurde. Ich schwöre auf mein Leben. Ich kenne Leute, die haben mir das erzählt, dass sie das machen. Ich schwöre auf mein Leben.
Das ist arg.
Das ist krass. Aber das ist wie in diesen Filmen, weißt du,
das
was ich meine?
Das braucht so viel Planung.
Ja. Frau sein ist auch nur Planung.
Ja, aber das ist schon...
Schwierig, gell?
Das ist heftig.
So, wo waren wir jetzt? Wir waren... Na, passt schon. Du hast gesagt, schminken. Du schminkst dich nicht jeden Tag. Und wenn du dann rausgehst, kriegst du auch mal hin und wieder Kommentare,
also
die dich darauf hinweisen,
dass
du nicht gleich
aussiehst.
Es kommt
jetzt nicht so
aussiehst.
Oft vor tatsächlich, aber ich habe irgendwann, das ist gar nicht lange her, mit Kolleginnen drüber gesprochen und es ist halt dann wirklich so, dass man sich manchmal denkt, okay, eigentlich habe ich keinen Bock, mich zu schminken, aber ich habe auch keinen Bock auf die geht's dir gut Fragen. Oder bist du müde oder bist du krank oder hast du schlecht geschlafen?
Ja.
Was halt absurd ist, weil wie fuckt habe ich schon männliche Kollegen gesehen? Ist ja auch nicht mein erstes Ding, dann zu fragen, keine Ahnung, und bist du am Arsch oder siehst scheiße aus heute?
Ja, das bringt mich gleich auf so einen nächsten Forschungsgegenstand, nämlich in der Arbeitssoziologie hat man sich auch lange Berufe angeschaut, wo so eine ganz konkrete Verschönerung auch von eben ArbeitnehmerInnen gefordert wird, also seien das jetzt Stewardesses, VerkäuferInnen in gewissen Shops, die aber auch eben die Produkte tragen müssen im Gesicht und so weiter, und dass man sozusagen presentable ist und dass man aber auch so kommen muss, sonst muss man wieder nach Hause gehen.
Ich hatte auch so einen Job schon.
Was war das für ein Job?
Da war ich Verkäuferin in einem großen schwäbischen Modehaus.
Wirklich?
Ja.
Ist das wie so KDW-Style oder
genau.
Was?
Genau. Wirklich? Und da hatte man auch auf bestimmte Dinge zu achten. Das wurde dann auch von einer äußerst garstigen weiblichen Vorgesetzten überwacht. Und die hat mich lustigerweise aber dann einmal zurechtgewiesen, weil ich mich zwar verschönert habe, aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatte.
Das war auch sehr ich habe nämlich Definition.
Meine Haare geflochten und ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr, sehr langes Haar.
Wie asozial bist du eigentlich?
Und das hing dann, also mein geflochtener Zopf hing nach vorne und sie hätte den doch gerne hochgesteckt gehabt. Also,
und was hast du dann gemacht? Hast du es dann gemacht?
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern. Hast du ihr
das hingefetzt und hast gekündigt?
Nein.
So ganz dramatisch.
Ich meine, ich habe den Job nicht lange gehabt. Das war nur so eine, mal gucken, wie sich Vollzeitarbeiten anfühlt nach dem Abitur.
Und dann gleich in so ein Ding reingepresst werden.
Ja. Yes.
Also es gibt ja ganz viele diverse Beispiele in verschiedenen Branchen, wo das, also erst jetzt da in der letzten Zeit und in den letzten Jahren ein bisschen aufgelockert wird. Also FlugbegleiterInnen sind, glaube ich, ganz extrem. Da wurde, glaube ich, jetzt erst bei einer Fluglinie entschieden, dass Frauen keine hohen Schuhe tragen müssen und Hosen tragen dürfen, wenn sie möchten.
Oder,
Da gibt es einen ganz bestimmten Fall und das ist natürlich auch, sage ich jetzt einmal, intersektional sehr wichtig, dass zum Beispiel bei Abercrombie und Fitch gab es ja eine ganz strenge Kultur von wer angestellt wird und wer nicht und das, also Pretty Privilege, ja, ist ein Thing. Also die Privilegien, die jemand durch sein Aussehen hat, aber das auch wirklich diskriminierend, wenn Leute jetzt da nicht weiß und normschön und dünn waren, die quasi nicht im Verkauf tätig sein durften,
genau,
sondern
die durften nur
Backstage
im Lager arbeiten.
Und da, also man kann das auch nachschauen, da gibt es, glaube ich, auch eine Dokumentation auf Netflix dazu. Und das ist halt schon krass, weil natürlich Abercrombie & Fitch auch so ein bisschen eine, sag ich mal, ich will nicht sagen patriotische Marke ist, aber schon sehr dieses Whiteness.
Ich würde schon sagen.
Oder? Also es, hat,
es ist schon.
Okay, ja gut.
Es ist
schon eine patriotische Marke.
Es ist zumindest was unheimlich US-amerikanisches und das schreiben die sich schon auch definitiv auf die Fahne.
Ja, und was ist amerikanischer als weiße, junge, athletische Cheerleader und
sehr
Quarterbacks.
Viel. Eigentlich.
Eigentlich aber, alles andere, aber.
Sehr viel, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Genau. Und ich bin auch eben durch die Recherche in der Arbeitssoziologie, also da ging es ganz viel um Verschönerung bei der Arbeit und irgendwann Verschönerung als Arbeit, das, was du ganz am Anfang schon gesagt hast, als Weiterentwicklung davon. Und das trägt alles, alle diese Dinge tragen halt zum heutigen Verständnis bei, dass man angekommen ist in einer Zeit, wo Verschönerungspraktiken als Arbeit gesehen werden, als Arbeitsformen zu verstehen sind, die angeblich das eigene Kapital fördern, die eigene Stellung in der Gesellschaft verbessern können, in Anführungszeichen, und sozusagen den Wert für die, vor allem Wirtschaft, optimieren. Und was für mich ganz zentral daraus gekommen ist, Schönheitsideale sind die Ideale einer kapitalistischen Gesellschaft.
Ja.
Wir sollen leistungsstarke, optimierte, schöne Körper haben, nicht weil Schönheit ein objektiver Zustand ist, sondern weil das diesem System mehr bringt.
Richtig.
Weil im Neoliberalismus die Idee herrscht, sozusagen, dass Individuen für ihre eigene Stellung verantwortlich sind in der Welt und das natürlich erreichen können. Also ich habe auch so viele Diskussionen online miterlebt jetzt, wo es immer darum geht, ja, Frauen sind vielleicht irgendwann unterdrückt gewesen, aber jetzt haben sie es ja viel leichter, weil jetzt machen sie sich einfach ein Onlyfans und all ihre Probleme sind gelöst. Die Idee, dass soziale Probleme von Individuen sozusagen aufgefangen werden müssen und sie dafür verantwortlich sind, rauszukommen, wenn sie einfach nur ein bisschen in sich investieren würden, in ihr Aussehen primär, weil das heißt das ja eigentlich, geh ins Gym, mach dich fit für den Arbeitsmarkt, und eigentlich alle sozialen Hindernisse, die es gibt, überhaupt teilzunehmen an Verschönerungspraktiken, ist halt krass, weil es gibt Belege dazu, dass, keine Ahnung, Instagram einen pretty Algorithmus hat. Das heißt, normschöne Menschen werden, ihre Inhalte werden anderen priorisiert. Na, wie heißt das?
Priorisiert.
Ja. Auf Instagram beispielsweise werden, gibt es ein Beauty- oder Pretty-Algorithmus, der normschönen Menschen oder deren Content zumindest priorisiert im Vergleich zu anderen. Mhm. Gerade auch auf TikTok gab es einen Fall, wo schwarze Content-Creator benachteiligt wurden, mhm. weil einfach der Algorithmus weiße Norm, schöne Körper viel mehr gespielt hat. Mhm. Und das heißt, was wir sehen, ist schon eine, durch eine Vorauswahl durchgelaufen. Und an denen sollen wir uns auch individuell noch quasi orientieren und daran arbeiten, genauso auszusehen. Und das bringt mich ein bisschen zu diesem Begriff, den es quasi gibt. Also Influencer ist ein Begriff, den man verwenden kann. Aber das, was die Verschönerung als Arbeit ausmacht, ist, dass wir eigentlich Unternehmerinnen unseres eigenen Lebens werden. Und es ist natürlich, ich freue mich für jeden, der es heutzutage schafft, keine Ahnung, ein großes Follower-Dings zu haben, große Reichweite über seine Optik, keine Ahnung, finanzielle Möglichkeiten zu generieren, soll ja jeder machen. Nur einem muss einfach bewusst sein, dass das nicht jedem zugänglich ist und nicht jeder kann das erreichen und ganz bestimmte Leute kriegen ganz bestimmte Aufmerksamkeit.
Ja.
Und diese Aesthetic Entrepreneurs, also ästhetische UnternehmerInnen quasi, können quasi sich positionieren in der Gesellschaft, so wie die Definition vorher gesagt hat. Man kann Anerkennungseffekte erzielen. Heute sind die Anerkennungseffekte halt Likes, Klicks, whatsoever.
Ja.
Und was zum Beispiel bei weiblichen Körpern ganz klar ist, so dass, wie du aussiehst, ein bisschen eine Lifestyle-Choice ist. Im Sinne von, du kannst das und das konsumieren. Also es geht alles nur mehr um eine Brand, eine Identität und Subjekte können sich realisieren, wie sie möchten, ohne Grenzen. Und das wird uns ein bisschen vermittelt, als wäre sozusagen diese ästhetische Arbeit, die wir machen, der heilige Gral. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es ist so, dass die Lösung für all unsere Probleme. Und du kannst einfach konsumieren, arbeiten, dann dich darstellen im Internet und im Endeffekt hast du dann ausgesorgt für dein Leben.
Ja, mehr gibt's doch auch nicht.
So, na?
Was soll ich denn sonst noch machen?
Außer in dich selbst zu investieren. Hast du heute schon in dich selbst investiert? Das ist die Frage.
Ja, oder? Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Unternehmerisch jetzt nicht unbedingt. Ich wüsste nicht, was ich davon jetzt großartig an monetärem oder sonstigem Nutzen hatte, aber natürlich. Ich meine, ich bin aufgestanden und ich habe Yoga gemacht und eine Meditation.
Also du hast wirklich investiert in dein
Mental Health. Um meinen Stress zu mindern, damit ich morgen wieder funktional arbeiten Perfekt. Gehen kann.
Perfekt. Im Endeffekt sind wir heute neoliberale Subjekte und Leistungsträgerinnen und können ein gutes Leben nur erreichen, wenn wir optimierte, verschönerte, geordnete, organisierte Körper haben.
Ja, richtig. Na, ich dachte nur, weil die Verbindung ist da ja auch ein bisschen da zu diesem ungeschminkt zur Arbeit gehen und darauf angesprochen werden, dass man müde aussieht. Es ist ja einfach auch nicht erwünscht, müde auszusehen. Weißt du, was ich meine? Also das hat ja dann gleich so ein, ich will ja gar nicht erst den Eindruck erwecken, ich würde mich nicht um mich kümmern.
Mhm.
Also ja, nicht irgendwie Zweifel aufkommen lassen daran, dass alles.
Naja, du bist ja eine Brand. Möchtest du, dass deine Brand für Müdigkeit steht?
Ganz ehrlich, es wäre auf jeden Fall eine authentische Brand, weil ich bin schon viel müde.
Ja, ich liebe Schlafen. Auch. Same.
Also.
Ja, also ich glaube, wir sind so angekommen an einer Stelle, glaube ich, der Geschichte, wo die Rolle von Körpern und verschönerten Körpern so groß ist und so wichtig für so viele Dinge und uns quasi, oder wo man manchmal selber glaubt, ah, das wäre gut, wenn ich das mache, das wäre gut, wenn ich das mache.
Mhm.
Und ich sage jetzt nicht, man kann natürlich alles machen, wenn man will, wenn man sich wohlfühlt, aber um quasi leistungsfähig zu sein und diesen Widerspruch von Arbeit und Kapital in seinem eigenen Leben, auf seiner eigenen körperlichen Ebene auszuverhandeln, ohne dass quasi gesellschaftlich irgendwas dafür passiert. Also dass es, keine Ahnung, einfach faire Arbeitsbedingungen, faire Löhne gibt, Leute nicht diskriminiert werden etc. Das kann ich nicht über meine Geilheit und mein Juicy Ass irgendwie ausverhandeln. You know what I mean?
Das wär schön, wär
cool,
aber
es wäre cool, wenn das funktionieren wird, wenn mein Juicy Ass in der UN im Nationalrat hier Vorstandsvorsitzende wäre, ist aber nicht so, weil das funktioniert nicht so.